SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. Ein Ende des Kriegs in Gaza ist nach wie vor nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die israelische Armee wird ihren Einsatz im Gazastreifen intensivieren und ausweiten. Das hat laut Medienberichten das Sicherheitskabinett von Ministerpräsident Netanyahu beschlossen. Generalstabschef Samir hat am Abend bestätigt, dass mehrere 10.000 Reservisten einberufen werden. Aus Tel Aviv berichtet Clemens Fehrenkotte.
Das Ziel sei es, weiteren Druck auf die Hamas auszuüben, um die verbleibenden Geiseln freizulassen. Der Plan sehe vor, mit Bodentruppen in weitere Zonen im Gazastreifen vorzudringen, um dort militärische Infrastruktur der Hamas zu zerstören. Nach UN-Angaben hat Israels Armee bereits 70% des Gazastreifens zu militärischen Sperrgebieten bzw. zu sogenannten Evakuierungszonen erklärt. Bei internen Beratungen im Sicherheitskabinett habe der Generalstabschef allerdings vor wenigen Tagen die Ministerrunde davor gewarnt, dass Israel die Geiseln verlieren könnte, wenn es zu einer massiven Militäroffensive komme. Wie der israelische Fernsehsender Kanal 13 weiter berichtet, habe sich das Kabinett davon nicht beeindrucken lassen.
US-Präsident Trump hat mal wieder neue Zölle angekündigt. Er will künftig auf im Ausland produzierte Filme Abgaben in Höhe von 100% erheben. Er habe das Handelsministerium ermächtigt, sofort mit der Einführung der Zölle zu beginnen, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform. Er begründete diesen Schritt mit der kriselnden Filmindustrie in den USA. Andere Länder würden US-Filmemachern alle möglichen Anreize bieten, um ins Ausland abzuwandern. Das gefährde laut Trump die nationale Sicherheit. Die Entscheidung im Rennen um das Präsidentschaftsamt in Rumänien fällt erst in einer Stichwahl in 2 Wochen. Keiner der Kandidaten konnte bei der Wahl gestern die absolute Mehrheit holen. Nach der ersten Abstimmungsrunde lag am Sonntagabend der europaskeptische George Simion mit gut 40% der Stimmen vorn. Der Bürgermeister der Hauptstadt Bukarest, Nicușor Dan, kam auf 21%. Unser Südosteuropa-Korrespondent Oliver Schosch berichtet.
Es war ein Erdrutschsieg für George Simion, den 38-jährigen Chef der rechtsradikalen AUR-Partei. Mit 40% geht er als klarer Sieger in die Stichwahl am 18. Mai. Simion stammt aus der Hooligan-Szene. Er ist bekennender Trumpist und steht politisch laut eigenen Angaben der ultrarechten italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni nahe. Wie sie ist er kein Russland-Unterstützer, doch Simion ist gegen militärische Hilfen für die Ukraine. Der zweite Mann in der Stichwahl ist der 55-jährige proeuropäisch orientierte Nicușor Dan, der parteilose Bürgermeister von Bukarest. Er holte 21% und überholte ganz am Ende der Auszählung ganz knapp den Kandidaten der Regierungskoalition Crin Antonescu, der 20% erreichte. Nicușor Dan ist der liberale Reformkandidat, den die meisten Politikexperten als einen der wenigen sauberen, nicht korrupten Politiker bezeichnen.
Von der Präsidentschaftswahl in Rumänien jetzt zu einer Kommunalwahl in Baden-Württemberg, die ziemlich deutlich ausgegangen ist. Peter Boch von der CDU bleibt Oberbürgermeister in Pforzheim. Er ist gestern mit 88,4% der Stimmen wiedergewählt worden. Sein einziger Herausforderer, der Pforzheimer Unternehmer Dimitri Walter, erhielt 10,3%. Die Wahlbeteiligung lag nur bei 23,5%. Der 45-jährige Boch nannte als Schwerpunkte für seine zweite Amtszeit unter anderem den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung und die Sanierung der Schulen in der Stadt. In Friedrichshafen war es am Wochenende mal wieder laut und roch nach Benzin und Gummi. Dort ist die Messe Tuning World Bodensee gestern mit einem Publikumsrekord zu Ende gegangen. Nach Angaben der Veranstalter kamen an den 4 Ausstellungstagen rund 112.000 Interessierte. Thomas Wagner berichtet.
Seit 2003, als die Tuning-Messe zum ersten Mal am Bodensee organisiert wurde, seien noch nie so viele Fans aufs Veranstaltungsgelände gekommen, so eine Sprecherin der Messe Friedrichshafen auf SWR-Anfrage. 700 ausstellende Unternehmen und Tuning-Clubs stellten um die 1000 getunte, also optisch und technisch veränderte Autos aus, sogenannte Showcars. Damit gilt die Messe in Friedrichshafen nach Veranstalterangaben als größtes Messeevent für Autotuning in ganz Europa. Allerdings meldete die Polizei auf SWR-Anfrage auch lange Staus und überlastete Straßen auf den Zufahrten zum Ausstellungsgelände.
Und wir bleiben bei schnellen Autos. In der Formel 1 hat McLaren beim Großen Preis von Miami einen Doppelsieg gefeiert. Der Australier Oscar Piastri siegte vor seinem Teamkollegen Lando Norris. Dritter wurde Mercedes-Pilot George Russell. Ein ehemaliger deutscher McLaren-Pilot ist gestern gestorben. Jochen Maas ist in Südfrankreich den Folgen eines Schlaganfalls erlegen. Der gebürtige Bayer, der im pfälzischen Frankenthal aufwuchs und in Mannheim zur Schule ging, wurde 78 Jahre alt. Maas war in den 1970er Jahren einer der deutschen Formel-1-Stars. Unser Sportreporter Achim Scheu berichtet.
Jochen Maas, der ein Formel-1-Rennen im McLaren gewinnen konnte, 1975 nach Abbruch den großen Preis von Spanien, war Anfang der 1990er Jahre in der Langstrecken-WM bei Mercedes Teamkollege und Förderer des aufstrebenden Michael Schumacher. Jochen Maas hatte im Februar einen Schlaganfall erlitten, an dessen Folgen er in Cannes verstarb. In seiner Formel-1-Karriere fuhr er insgesamt 105 Grand Prix. Seine Laufbahn begann 1968 im Tourenwagen, 1973 debütierte er in der Formel 1. Nach seinem Ende in der Königsklasse des Motorsports stieg er um in den Sportwagen, gewann 1989 die 24 Stunden in Le Mans. In den 90ern war er jahrelang Co-Kommentator bei den Formel-1-Übertragungen bei RTL.
Vom Motorsport zum Fußball. Bayern München ist erneut deutscher Meister. Und das mit Schützenhilfe vom Meister der vergangenen Saison Bayer Leverkusen. Leverkusen kam in Freiburg nicht über ein 2:2 hinaus. Das Unentschieden ist auch für Freiburg frustrierend, denn die Breisgauer waren über weite Strecken der Partie die dominierende Mannschaft. Zwar ist mit dem 4. Tabellenplatz der Traum von der Champions-League-Teilnahme ganz nah, doch für Freiburgs Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo ist das Ergebnis trotzdem sehr enttäuschend.
Haben gefeitet bis zum Umfallen. Selbst ich habe heute Krämpfe bekommen und das passiert mir selten. Wirklich tolle Mannschaftsleistungen, aber letztendlich 2 Punkte zu wenig.
Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga gab es ebenfalls ein Unentschieden. Im Rhein-Main-Derby zwischen Mainz und Frankfurt hieß es am Ende 1:1. Frankfurt hat es erst einmal verpasst, sich vorzeitig für die Champions League zu qualifizieren. Für den Mainzer Stürmer Johnny Burkhardt ist es jedoch ein gerechtes Ergebnis.
Ich glaube, am Ende ist es insgesamt okay, weil die Eintracht auch noch 2 Riesenchancen hat in der zweiten Halbzeit. Trotzdem sind wir sehr unglücklich, weil die zweite Halbzeit von uns sehr, sehr dominant war, fand ich. Wir haben wirklich ein tolles Spiel gemacht, auch was Intensität und Ballbesitz, Fußball angeht. Ist schon schade.
Der Mainzer Johnny Burkhardt zum 1:1 gegen Eintracht Frankfurt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute dominiert in Rheinland-Pfalz anfangs meistens der Sonnenschein, bald entstehen aber dichte Quellwolken. Dann gibt's überaus viele Wolken in der ganzen Region, die Sonne kommt nur gelegentlich raus. Von Südbaden bis nach Oberschwaben fällt aus einer kompakten Wolkendecke zeitweise auch mal Regen. Die Temperaturen erreichen heute 6 Grad im Allgäu bis 16 Grad in der Kurpfalz. Der Wind weht dabei böig aus Nordosten.
SWR aktuell, Hintergrund.
Wer hat die stärkere Wirtschaft? Wer ist innovativer? Wer hat das schlagkräftigste Militär? In all diesen Bereichen kämpfen die USA und China gerade um Platz 1 auf der Welt. Wir schauen diese Woche hier in SWR aktuell genauer auf den Wettlauf der beiden Supermächte. Besonders deutlich wird er ja gerade im Zollstreit, der in den vergangenen Wochen immer weiter eskaliert ist. Aktuell will US-Präsident Trump 145% Zölle auf die Einfuhr von chinesischen Waren. Peking wehrt sich mit Aufschlägen von 125% auf US-Güter. Obwohl die USA bereits erste Ausnahmen von den radikalen Zöllen angekündigt haben, bleibt die Lage angespannt. Und das bekommt auch die Wirtschaft in Deutschland und bei uns im Südwesten zu spüren. SWR-Wirtschaftsredakteur Marcel Fehr mit einem Überblick.
USA oder China? Auf welche Seite man sich im Handelskrieg zwischen den beiden Großmächten schlagen sollte, da sind sich Politik und Wirtschaft nicht immer einig. Die schwarz-rote Koalition tendiert zu den USA. Im Koalitionsvertrag ist von einer De-Risking-Strategie gegenüber China die Rede. Risikominimierung durch Produktionsverlagerung. Denn während China von Europa immer unabhängiger wurde, hat die deutsche Abhängigkeit von China stark zugenommen. Tassilo Ziwietz ist Leiter der Außenwirtschaft bei der IHK-Region Stuttgart. Er stellt schon länger fest, dass sich Unternehmen im Südwesten wieder regionaler aufstellen. Der Handelsstreit beschleunige diese Tendenz.
Insbesondere kleine, gesellschaftsgeführte Unternehmen fokussieren sich wieder deutlich stärker auf Europa und dort insbesondere natürlich auf die Europäische Union.
Dietrich Birk, der Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagebau in Baden-Württemberg, erklärt, dass diese Risikominimierung aber nicht nur für die Volksrepublik gelte.
Deshalb heißt es für uns, dass wir nicht nur auf einen Markt, etwa USA oder China, setzen, sondern dass wir auf viele Märkte setzen. Da spielt natürlich Europa eine ganz wichtige Rolle, aber natürlich auch, denken Sie an Länder wie Indien, Südostasien.
Einige deutsche Unternehmen, die in China produzieren, sehen das aber anders. Sie fordern eine Abkehr von der De-Risking-Strategie. Tatsächlich erwirtschaften viele deutsche Großkonzerne ein Drittel ihres Umsatzes in der Volksrepublik. Der Ventilatorenhersteller EBM Papst im baden-württembergischen Mulfing hat viele seiner Angestellten in China. Vertriebschef Thomas Nürnberger hält vom Begriff De-Risking gegenüber China nichts. Trotzdem habe EBM Papst schon lange auf eine Lokal-für-Lokal-Strategie gesetzt. Heißt, dort produzieren, wo verkauft wird.
85% des Materials wird in China beschafft. Etwa genauso viele Geräte werden auch für den chinesischen Markt produziert. Und wir haben eine klare Strategie in China für China. Wir sehen China nicht als das billige Produktionsland für Europa, sondern wir sehen es als den Standort für den größten Markt für Ventilatoren.
Einige Unternehmen befürchten, dass es aufgrund des Handelskonfliktes zu einer Importschwemme in Deutschland kommen könnte. Die Sorge? Wenn chinesische Waren aufgrund der Zölle in den USA keine Abnehmer mehr finden, dann werden sie eben in Deutschland zu Dumpingpreisen verkauft. Sollte es dazu kommen, fordert Dietrich Birk von der Politik Schutzmaßnahmen.
Dass Anti-Dumping-Verfahren eingeleitet werden und dass man aber auch Wettbewerbsgleichheit herstellt. Viele chinesische Maschinen, die nach Europa kommen, entsprechen nicht den Sicherheitsstandards der europäischen Vorgaben. Und das muss dann auch entsprechend geahndet werden.
Der Großteil der Unternehmen im Südwesten zeige sich durch den Handelskonflikt stark verunsichert. Es fehle an Planungssicherheit. Laut aktuellen Berechnungen des Kieler Instituts für Wirtschaftsforschung ist zumindest die befürchtete Importoffensive Chinas aber kein Thema, erklärt der Studienleiter Julian Hinz. 80% von dem, was in China produziert wird, bleibe auch in China.
Das heißt, nur 20% gehen irgendwo in die Welt. Davon sind in normalen Zeiten von diesen 20% ungefähr 16% in die EU gegangen. Wir gehen davon aus, dass die Importe aus China ungefähr um 2-3,5% steigen könnten.
Ob Importschwemme oder nicht, mehr Fokus auf die USA oder eben China als Handelspartner, in einer Sache sind sich alle einig. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgt für Unsicherheit.
Marcel Fehr hat berichtet. Morgen geht's in unserer Serie dann um den Rüstungswettlauf zwischen den USA und China. Dazu spreche ich mit einer Forscherin des Stockholmer Friedensforschungsinstituts, SIPRI.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Im politischen Berlin beginnt heute eine ganz besondere Woche. Morgen stellt sich CDU-Chef Friedrich Merz im Bundestag zur Wahl als neuer Bundeskanzler. Das heißt auch, dass noch Kanzler Olaf Scholz heute seinen letzten vollen Arbeitstag in dieser Funktion hat. Am Abend wird er mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet. Unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth schaut jetzt für uns auf diese Zeremonie, die eine lange Tradition hat. Und er glaubt, bei Scholz' Musikwünschen eine versteckte Botschaft zu erkennen.
Den Zapfenstreich gibt es seit dem 16. Jahrhundert. Und er hieß für Soldaten in Gasthöfen damals, jetzt gibt's nichts mehr zu trinken. Nämlich dann, wenn ein Truppenführer über die Zapfen der Getränkefässer gestrichen hat. Später kamen dann Lieder dazu und die spielen heute auch eine Rolle beim Zapfenstreich, wenn das Musikkorps der Bundeswehr Wunschhits von verdienten Amtsträgern spielt. 3 Stück sind es in der Regel. Olaf Scholz hat sich In My Life von den Beatles gewünscht, ein Auszug aus dem 2. brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach und Respect von Aretha Franklin. Respekt war ja auch immer ein Schlagwort in Scholz' Politik, gleich neben dem Unterhaken. Aber wer sich mal genau den Songtext von Respect anschaut, wird überrascht sein. Es geht darin nämlich um jemanden, der hart schuftet und dafür Respekt erwartet, wenn er abends nach Hause kommt. Wörtlich heißt es, ich bin kurz davor, dir mein ganzes Geld zu geben und alles, was ich als Gegenleistung verlange, ist, dass du mir gibst, was mir zusteht. Verschlüsselte Botschaften des Olaf Scholz.
Oliver Neuroth über den großen Zapfenstreich heute Abend. Davor stehen in Berlin aber noch einige wichtige politische Entscheidungen an.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Wer von CDU und CSU im neuen Kabinett sitzen wird, das ist schon seit einigen Tagen bekannt. Am Vormittag will nun auch die SPD ihre Ministerinnen und Minister vorstellen. Offiziell verkündet ist bisher nur, dass Parteichef Klingbeil Vizekanzler und Finanzminister wird. In der Koalition mit der Union stehen der SPD noch 6 weitere Ministerien zu. In den Medien kursierten am Wochenende bereits mehrere Namen. Moritz Kleiss mit einem Überblick.
Ex-Bundestagspräsidentin Baas könnte laut einem Bericht der Bild-Zeitung neue Bundesarbeitsministerin werden. Das Nachrichtenmagazin Politico berichtet, dass der bisherige Generalsekretär Miersch neuer Fraktionsvorsitzender im Bundestag werden soll. Und die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, dass Vizefraktionschefin Huberts Bauministerin werden soll und beruft sich auf Insider. Außerdem werde der aktuelle Ostbeauftragte Schneider für Umweltschutz und Klima zuständig sein, hieß es.
Am Mittag haben die künftigen SPD-Ministerinnen und Minister dann gleich einen wichtigen Termin. Die neuen schwarz-roten Partner unterzeichnen ihren Koalitionsvertrag nochmal offiziell. Einzelheiten dazu von Sebastian Felser.
Um 12 Uhr steht die Unterzeichnung an im Berliner Gasometer, einem alten Industriedenkmal. Das wird wohl eine größere Runde werden. Von 800 geladenen Gästen ist die Rede, darunter viele Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker von CDU, CSU und SPD sowie natürlich die neuen Ministerinnen und Minister. Das erste Gruppenfoto dürfte es dann geben mit dem Kabinett in Spee aus Union und SPD. Vorgestellt hatten die Koalitionspartner das ganze Jahr schon ihren Fahrplan für die nächsten 4 Jahre. Verantwortung für Deutschland ist der Titel und 144 Seiten umfasst dieser Koalitionsvertrag.
Im neuen Bundestag ist die FDP ja nicht mehr vertreten. Im Landtag von Baden-Württemberg sitzt sie nach wie vor und sie will, dass er nicht zu groß wird. Heute beginnt die baden-württembergische FDP ihre Unterschriftensammlung für das Volksbegehren mit der Überschrift XXL Landtag verhindern. Die Partei befürchtet, dass der Landtag nach einer Wahlrechtsreform künftig auf mehr als 200 Abgeordnete anwachsen könnte. Aus unserer Redaktion Landespolitik berichtet Phyllis Kükrikol.
Aktuell gibt es bei Landtagswahlen 70 Wahlkreise. Die Wahlkreise für den Bundestag sind größer, sodass es da nur 38 Wahlkreise für die Bundestagswahl in Baden-Württemberg gibt. Diesen Zuschnitt möchte die FDP auch für den Landtag erreichen, um so schon mal die Anzahl der Direktmandate zu reduzieren. Anders als bei der Bundestagswahl, die nach einer Wahlrechtsreform die Ausgleichs- und Überhangmandate gekappt hatte, hat die Reform der Landtagswahl Baden-Württemberg das Zweistimmenwahlrecht eingeführt und dabei Ausgleichs- und Überhangmandate beibehalten. Sie sind der Faktor, der für mehr Sitze sorgt. Bei der heute beginnenden amtlichen Sammlung können Bürgerinnen und Bürger bis Anfang August auf Rathäusern für das Volksbegehren unterschreiben. Parallel läuft die freie Sammlung bis zum 5. November. Nötig sind rund 770.000 Unterschriften, das sind 10% aller wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg. Ein ähnliches Volksbegehren eines Privatmannes hatte zuletzt rund 130.000 Unterschriften bekommen und damit das Quorum nicht erreicht.
Und auch diese Entscheidung wurde im Landtag getroffen. Baden-Württemberg ist das erste Bundesland, das seinen Kommunen erlaubt, sogenannte Scan-Fahrzeuge einzusetzen, um Falschparker zu erfassen. Möglich wurde das durch die Verabschiedung eines Landesmobilitätsgesetzes Ende März. An der Universität Hohenheim beginnt heute ein Pilotprojekt zur digitalen Parkraumkontrolle. SWR-Wissenschaftsredakteur Frank Wittig erklärt, was so ein Scan-Fahrzeug kann.
Im Grunde sind es zwei Kontrollen, die das Scan-Fahrzeug durchführt. Einmal geht es um Falschparker und dann um Schwarzparker, also Fahrzeuge, die auf einem kostenpflichtigen Platz stehen, für die aber nicht bezahlt wurde. Für Anwohnerparken gibt es Datenbanken mit den parkberechtigten Fahrzeughaltern. Die werden im Scan-Fahrzeug in Sekundenbruchteilen mit den Daten aus dem Scan-Vorgang abgeglichen. So lassen sich hier Schwarzparker sehr einfach ermitteln.
Am Landgericht Mosbach beginnt am Morgen der Prozess gegen 2 Frauen und 3 Männer, die der Reichsbürgerszene zugerechnet werden. Sie sollen in Boxberg im Main-Tauber-Kreis Waffen gehortet haben. Die Anklage wirft der Gruppe unter anderem Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor. Und wir schauen noch zu einem Prozess in den USA, der in den kommenden Wochen viel Aufmerksamkeit bekommen dürfte. In New York muss sich ab heute der Rapper Sean Diddy Combs wegen mutmaßlichen Missbrauchs vor Gericht verantworten. Er sitzt seit 8 Monaten in Untersuchungshaft. Zum Auftakt des Verfahrens wird heute die Jury ausgesucht. Worum es in dem Prozess konkret geht, erklärt unsere USA-Korrespondentin Giselle Uka.
Hier im New Yorker Prozess ist Sean Combs wegen Sexhandel, Transport zur Prostitution und organisierter Kriminalität angeklagt. Er soll jahrelang Frauen, aber auch Männer missbraucht, bedroht und genötigt haben. Dafür hat sich Combs wohl eine Art kriminelles Unternehmen aufgebaut. Seine Mitarbeiter sollen nämlich dabei geholfen haben, die Opfer aus dem ganzen Land zu ihm zu bringen und sie mit Drogen gefügig zu machen. Es gibt aber auch noch weitere Anklagen gegen Combs. Unter anderem vertritt eine Anwaltskanzlei im texanischen Houston rund 120 Frauen und Männer, die ebenfalls Zivilklage gegen den Musiker eingereicht haben.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.